Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen heute zu einem Ausflug in die Anderwelt. Das ist da, wo es Feen und Elfen gibt und Menschen, die an deren Kräfte glauben. Dass das nicht nur bei Harry Potter oder in Disney-Filmen der Fall ist, zeigt der Skandinavist Matthias Egler in seinem neuen Buch. Mit dem ist er gleich bei uns zu Gast. Die gute Fee, die einem drei Wünsche erfüllt, oder auch die Zahnfee, die Kindern was unter das Kopfkissen legt, das sind für die meisten von uns ja ganz positive Fantasiewesen. Dabei können sie und ihre Verwandten aus der Anderwelt auch ganz schön gemein und garstig sein. Das habe ich bei Matthias Egeler gelernt. Er ist Altskandinavist und Experte für nordische Mythen. Elfen und Feen, eine kleine Geschichte der Anderwelt, heißt sein Buch. Und er ist jetzt für uns in München ins Studio gegangen. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen, Herr Egeler.
Ich grüße Sie. Freut mich sehr.
Ich freue mich auch. Ich habe schon gesagt, Sie sind Professor für Altnordisch. Kommt man da am Feen- und Elfenreich quasi thematisch gar nicht drum herum?
Das ist tatsächlich so. Also in den mittelalterlichen Literaturen Europas, und da ist die skandinavische keine Ausnahme, spielen Wesen, die als Elfen bezeichnet werden, wirklich eine sehr große Rolle.
Und Sie fangen ja auch da quasi in der Heimat der Elfen an mit Ihrem Buch, nämlich in Island. Und jeder, dem ich das erzählt habe, dass ich einen Elfen- und Feenexperten heute habe, hat sofort von der Elfenbeauftragten angefangen. Also das hat sich richtig den Leuten so ins Gedächtnis gebrannt. Warum ist Island die Wiege der Elfen- und Feenwelt?
Das war tatsächlich ein genialer der Frankfurter Rundschau aus den 90ern, wo ein Journalist einen Beitrag, ich glaube in der Weihnachts- oder Silvesterausgabe, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber entweder das eine oder das andere, publizierte zu einem Reykjaviker Medium. Und um dieses Medium Erla Stefansdóttir sympathisch einzuführen, hat er sich überlegt, wie könnte man die jetzt nennen, weil Medium ist ja jetzt doch nicht immer im Deutschen ein positiv besetzter Begriff. Und in den 90er Jahren waren ja Beauftragte doch ein wichtiger Teil unserer Kultur und Sprache. Und er kam dann auf die Idee, da dieses Medium kurz vorher eine Karte der Elfenwohnung des Stadtteils Hafnarfjörður so in der Metropolregion Reykjavik gezeichnet hatte im Auftrag des der Tourismusverwaltung, kam dieser Journalist auf die Idee, man könnte diese Frau doch als die isländische Elfenbeauftragte einführen. Und das hat in Deutschland so richtig eingeschlagen.
Aber Sie sagen ja in Ihrem Buch, dass die Isländer das gar nicht so toll finden, wenn man sie ständig auf ihren Elfenglauben anspricht oder auf ihren Feenglauben. Warum eigentlich nicht?
Weil es, glaube ich, inzwischen einfach zu viel geworden ist. Also es kommt immer auf den Kontext an. In Island hat man irgendwann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts langsam angefangen, traditionelle Volkssagen und darunter auch Elfen im Tourismusmarketing zu verwenden, was vorher überhaupt nicht der Fall gewesen war. Und gerade dieses Element Elfenglauben scheint international eine tief verwurzelte Faszination anzusprechen. Und das in einem Maße, das, wo sozusagen der Erfolg zu groß wird, sogar für diejenigen, die ursprünglich auf die Idee kamen, das als Werbemittel zu verwenden.
Sie fangen ja, wie gesagt, in Island an, dann sind die Elfen quasi in die Welt hinausgeflogen. Aber ich fand sehr einleuchtend, dass Sie schreiben, dass das damals auch eben entstanden sein könnte, weil die Menschen eben auf so ganz abgelegenen Höfen lebten und sich quasi so Gefährten gegen die Einsamkeit ausgedacht haben, ein verborgenes Volk. Heißt das, dass diese Idee von Feen und Elfen auch immer ganz eng mit der Lebensform zusammenhängt?
Ja, und die verschiedenen Elfenbilder, die es in der europäischen Kulturgeschichte und Literaturgeschichte gibt, sind immer auch ganz stark adaptiert an diese unterschiedlichen Lebensformen. Und das, was mein Buch macht, ist im Grunde genommen zwei der großen Bögen nachzuzeichnen, die diese Adaptionen prägen. Und so das, in Anführungszeichen, klassische ländliche isländische Elfenbild ist ein Pol als Beispiel für eben ländliche Feen auf abgelegenen Bauernhöfen. Und während literarische Feen der viktorianischen Kinderbuchliteratur meinetwegen oder der heutigen Fantasy ein völlig anderer Pol sind, wo völlig andere Interessen und völlig andere Bedürfnisse dazu führen, dass Elfen und Feen ganz, ganz anders gezeichnet werden, sodass es wirklich Elfenbilder, Feenbilder in Europa gibt. Wenn man die jetzt sozusagen nebeneinander stellt, dann sieht man da überhaupt keine Ähnlichkeiten, aber man kann nachzeichnen, wie man über verschiedene Zwischenstufen vom einem zum anderen kommt. Und das ist das, was mein Buch machen will.
Und Sie haben ja, da zeigen Sie eben auch, dass früher da eben auf diesen Bauernhöfen, die wurden zum Teil dann auch von Unheil getroffen, weil sie glaubten, dass sie die Elfen nicht respektiert haben. Das fand ich sehr beeindruckend. Waren die auch so eine Art Ordnungswächter? Also haben diese Zauberorte sozusagen Regeln geschaffen, wie man miteinander umzugehen hat?
So ist es manchmal aufgefasst worden, auch in der Forschung. Aber ich persönlich glaube, dass so das Unglück, das mit manchen Elfenorten verbunden wird, eher eine Art der Kontingenzbewältigung dient.
Was also, heißt das?
Um einen Schritt zurückzugehen, es gibt auf vielen isländischen Bauernhöfen typischerweise ganz klar abgegrenzte, meistens sehr kleine Landschaftsformen, an denen man sich nicht vergreifen kann, weil die den Elfen gehören, sei es, das kann ein Hügel sein, wo Elfen drin wohnen, das kann eine kleine Wiese oder ein Eck einer Wiese sein, wo das Gras den Elfen gehört. Und wenn man sich an diesen Orten vergreift, dann passiert ein Unglück. Und in der einheimischen Sagenwelt ist dieses Unglück typischerweise unspezifiziert. Also es ist nicht klar, was passiert, es ist nur klar, dass etwas passiert. Und das Leben und das Arbeiten auf einem Bauernhof ist immer natürlich gefährlich. Also einerseits hat man die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten, ganz egal, wie gut man sich um sein Vieh kümmert. Es kann einem immer passieren, dass man eine Viehkrankheit in die Herde bekommt, unverschuldet. Es kann immer zu Arbeitsunfällen kommen, weil man einfach mit Werkzeugen hantieren muss, mit denen man sich und den Familienmitgliedern sich sehr schwer, sehr einfach verletzen können. Und insofern ist der Arbeitsalltag in der Landwirtschaft von einer dauernden Unsicherheit geprägt auf einer Ebene. Und wenn man jetzt aber so einen Ort hat, wo es heißt, wenn man den verletzt, dann passiert etwas Schlimmes, dann erlaubt es ja gewissermaßen den Umkehrschluss. Alles, was man machen muss, damit nichts passiert, ist, dass man diesen einen kleinen Ort in Ruhe lässt. Und ich glaube, das ist die Hauptfunktion dieser Elfen-Erzählorte, die unter so einem in Anführungszeichen Fluch liegen, dass etwas passiert, wenn man sich daran vergreift, dass sie im Umkehrschluss klar machen, was sozusagen die einfache Art ist, wie man Unglück verhindert, indem man nämlich einfach diese 20 Quadratmeter Gras nicht mäht.
Aber das waren ja dann noch so Elfen, die halt eigentlich auch aussahen wie wir und eigentlich auch eben eine richtige Macht haben. Es gab ja auch Dunkelelfen und Lichtelfen. Das hat ja mit dem, was wir heute oder auch unsere Kinder sich unter Feen und Elfen vorstellen, rein gar nichts zu tun. Das hat ja einen riesen Bogen gehabt, bis daraus eben dann diese geflügelten Disney-Blumenfeen geworden sind. Wie kam das? Können Sie uns das kurz erklären?
Ganz kurz.
Da bin ich gespannt, wie Sie das jetzt kurz schaffen, wo Sie ein ganzes Buch darüber geschrieben haben.
Die ganz kürzeste Fassung ist, dass diese, nennen wir sie mal, traditionellen menschengestaltigen Elfen, die ihre 20 Quadratmeter Gras auf einem Bauernhof beschützen, weil sie damit ihre eigenen Ziegen durch den Winter füttern. In der städtischen, bürgerlichen Literatur rezipiert worden sind. Für diese städtische, bürgerliche Literatur ist natürlich eine Grasfläche von 20 Quadratmetern mit halt Gras drauf so uninteressant, wie sie das nur sein kann. Das heißt, da werden Elfen und Feen für andere Interessen frei. Sie können verwendet werden, um andere Bedürfnisse anzusprechen. Und in dieser literarischen Transformation, die dann eben nicht mehr ein ländliches, sondern ein bürgerliches Publikum anspricht, kommt es zu dieser Transformation von bäuerlichen, menschengestaltigen zu winzig kleinen geflügelten Elfen.
Und da spielt ja die Literatur auch eine große Rolle, wenn wir an Shakespeare denken, aber auch die bildende Kunst. Da haben Sie herrliche Beispiele aus der Malerei. Und insgesamt für die Elfen und Feen spielen ja halt die Volkskundler auch eine große Rolle, die Grimms. Aber auch da haben Sie so einen schottischen Pastor, Robert Kirk, gefunden. Der hat den Feenglauben in seinem Buch ganz ungewöhnlich für seine Zeit beschrieben. Das fand ich toll. Können Sie uns den mal vorstellen?
Ja, Robert Kirk war eine ganz außergewöhnliche Gestalt. Also das war ein schottischer Pastor in den schottischen Highlands, ein Sprecher des Gälischen, der sich um das Seelenheil seiner gälischsprachigen Gemeinde kümmerte, der auch in der Sprach- und Religionspolitik seiner Zeit sehr tätig war. Also er war federführend verantwortlich für den Druck der ersten gälischen Bibel, die für den Gebrauch in Schottland gedacht war. Und ein Jahr vor seinem Tod hat Robert Kirk ein Buch geschrieben, The Secret Commonwealth, das geheime Gemeinwesen, und zwar das geheime Gemeinwesen eben der Elfen und Feen, in dem er ja einen anthropologischen, volkskundlichen Blick auf eine Ebene vorwegnimmt, der sich dann eigentlich erst 200 Jahre später entwickeln sollte, und beschreibt, was der Elfenglauben der Mitglieder seiner Landgemeinde in den schottischen Highlands ist. Und im großen Gegensatz zu dem, was zeitgenössisch üblich war, also wir befinden uns da am Ende des 17. Jahrhunderts, die Hexenverfolgungen in Schottland sind längst noch nicht vorbei, behandelt Robert Kirk diese Elfen und Feen nicht als etwas Dämonisches und nicht als etwas, das lächerlich ist und rückständig und der niedrigen Bevölkerung angehört, sondern er behandelt diesen Elfenglauben, wie er ihn in seinem ländlichen Umfeld erlebt, als einen Beweis für die Realexistenz Gottes. Denn seiner Auffassung nach sind die Elfen auf die Erde geschickt worden von Gott, um den Menschen übernatürliche Erlebnisse zu ermöglichen, die ihnen zeigen, dass das Übernatürliche und damit auch Gott real ist und somit die Menschen gegen die Irrlehre des Atheismus schützen.
Also die Elfen eigentlich so eine Art Engel. Jetzt sind ja heute, haben wir ganz andere Vorstellungen von Elfen und Feen, haben wir am Anfang schon angesprochen. Und da haben Sie gesagt, dass die Elfen spiegeln quasi auch immer so ein bisschen den Zeitgeist oder die Mentalität der jeweiligen Zeit. Was sagt denn das über uns, dass wir uns so niedliche Öko-Feen herbeisehnen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, bei der ich mir auch überhaupt nicht sicher bin, wie man sie beantworten soll. Denn einerseits ist es ja so, dass wir uns heute in einem Maße, wie das vielleicht bisher noch nicht da gewesen ist, auf breiter gesellschaftlicher Ebene Sorgen machen um den Zustand unserer Umwelt. Gleichzeitig ist das Elfenbild der Literatur, soweit ich das überblicke, in der Fantasy, so verniedlicht, wie es nur sein kann. Mhm. Sodass diese Natur immer noch, obwohl wir uns so viel Sorgen um sie machen, eigentlich nicht als Entität auf Augenhöhe behandelt wird, zumindest in diesem literarischen Reflex.
Und ist Ihnen denn bei Ihren ganzen Recherchen auch mal eine Elfe oder eine Fee begegnet, Herr Egeler?
Nicht in einer klaren Weise. Also mir ist es einmal so gegangen, dass ich im Rahmen meines Forschungsprojekts in Island einen Elfenfelsen, also einen traditionellen Volkssagenort, dokumentiert habe, und ich bin da mit meiner Kamera um diesen Elfenfelsen herumgestapft, habe versucht, ihn von allen Seiten gut aufzunehmen. Und eine von den Erzähltraditionen, die mit diesem Elfenfelsen verbunden ist, ist, dass man das Gras in seiner Umgebung eben nicht mähen darf, weil dieses Gras um den Felsen herum den lokalen Elfen gehört. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, ob eigentlich so rein theoretisch Niedertrampeln des Grases auch verboten ist, weil da war ich gerade gut dabei. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, dass ich den Linsendeckel vom Objektiv meiner Kamera verloren hatte im hohen Gras, den habe ich auch nie wiedergefunden. Ja, aber ob man dafür dann Elfen braucht.
Man muss halt dran glauben. Matthias Egeler, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch Elfen und Feen, eine kleine Geschichte der Anderwelt, ist beim Münchner CH Beck Verlag erschienen und es kostet 20 Euro. Es gibt ja Texte, die schlummern eine kleine Ewigkeit wie in einer Art Zeitkapsel, bis sie zufällig entdeckt und wiedergelesen werden und dann auch eine bestimmte Zeit nochmal in ein ganz anderes Licht tauchen. So einen Text hat die Verlegerin Christine Listau gefunden und aus dem Russischen rückübersetzt. Geschrieben wurde er 1929 von Olga Benario, einer deutschen Kommunistin jüdischer Herkunft, die in diesem Text den Alltag der Berliner kommunistischen Jugend beschreibt. Elisa Göppert hat die Übersetzerin Christine Listau in Berlin getroffen und bei einem Spaziergang durch die Stadt mehr über dieses Zeitdokument und das damalige Rote Neukölln erfahren.
Hi Christine.
Hi. Hallo.
Hallo Elisa.
Christine Listau kommt direkt vom Schreibtisch ihrer Neuköllner Wohnung. Dort war die 46-Jährige bis gerade eben noch mit Lektorieren beschäftigt. Sie leitet, zusammen mit ihrem Mann Jörg Sundermeier, den Berliner Verbrecherverlag. Wir treffen uns in der Innenstraße am Stolperstein für Olga Benario, auf deren Spuren wir durch Neukölln spazieren wollen.
Ich bin eine Frau, die sehr solidarisch denkt und für eine freundliche, tolerante Gesellschaft sich einsetzt. Und da ist natürlich Olga Benario für mich eine große und wichtige Figur. Und dass ich dann nicht nur diese sehr ernste, ermordete Frau, sondern mit diesem Buch eine hoffnungsfrohe, großartige junge kommunistische Aktivistin auch wieder bekannter machen kann.
Auf dem Stolperstein steht ihr Todesjahr. 1942 wird Olga mit 34 Jahren als Agentin der Kommunistischen Internationale von den Nationalsozialisten ermordet. Hier war ihre letzte offizielle Adresse, bevor sie 1928 nach Moskau ins Exil ging. 3 Jahre zuvor zog Olga Benario mit 17 nach Berlin und schloss sich der KPD und ihrer Nachwuchsorganisation der Kommunistischen Jugend an.
Dann starten wir mal unseren Spaziergang, oder?
Wo ja, gerne. Wir wollten in die Werbelinstraße, ursprünglich Zietenstraße, gehen, wo eine Kneipe sich befand, wo der Wirt und seine Frau den Kommunistinnen und vor allem die jungen Kommunisten ihr Hinterzimmer für Versammlungen überlassen haben.
Dann los geht's.
Über die kommunistische Jugend sei nur wenig bekannt, erzählt Christine Listau. Viele Mitglieder wurden ermordet. Es gibt kaum Dokumente. Vor knapp 2 Jahren hat der Verbrecherverlag ein Buch von Olga Benarios Tochter veröffentlicht, der brasilianischen Historikerin Anita Prestes. Sie wurde im Berliner Frauengefängnis geboren und kurze Zeit später von ihrer Mutter getrennt. Als Anita Prestes ihr Buch im Neuköllner Erinnerungsort Galerie Olga Benario vorstellt, kommt Christine Listau dort mit einer Mitarbeiterin der Galerie ins Gespräch.
Vielleicht, weil ich in der Sowjetunion geboren worden bin, hat mir Claudia erzählt, dass es diese Broschüre gibt auf Russisch, die 1929 erschienen ist, eben von Olga Benario selbst geschrieben worden ist.
Ihr Bericht soll die sowjetische kommunistische Jugend für die Bewegung in Berlin begeistern. Der Ton ist kämpferisch, mit Parolen durchsetzt, der Partei verpflichtet, aber durchaus auch heiter und selbstironisch. Als überzeugte Jungkommunistin beschreibt sie den Arbeitskampf in Betrieben, Repressionen, das Erstarken faschistischer Gruppen bis hin zu Fahrraddemos und nächtlichen Plakatieraktionen. Während des Übersetzens hat Christine Listau viele Orte in Neukölln ausfindig gemacht, die im Buch eine Rolle spielen. Wir sind inzwischen in der Werbelinstraße angekommen.
Guck mal, ich habe gefunden.
Die Nummer 29.
Die Nummer 29, aber hier ist ganz schön laut. Das ist eindeutig ein Neubau.
In Neukölln gibt es eine Kneipe, deren Wirt Parteimitglied ist. Wir dürfen das Hinterzimmer kostenfrei nutzen. Nur der Strom muss bezahlt werden. Und ehrlich gesagt, auch diesen zahlen wir nur selten.
Also das muss ein wichtiger Ort gewesen sein, in diesem roten Neukölln. Das für sie ja insgesamt, sagte sie ja, Neukölln wurde früher Klein-Moskau genannt, wegen der vielen kommunistischen Wählerinnen und Wähler hier. So, laufen wir zur Wartestraße.
Machen wir.
Oh, da sind wir jetzt eingebogen in die Wartestraße. Und wir gehen jetzt zu der Nummer 69, wo sicher um 1920 dieses Unterbezirksbüro der KPD Neukölln drin war.
Sie verfügt über eine Ladenfläche mit einem Schaufenster, 2 weitere Räume und eine Küche. Schreibmaschine, Rotationspresse und einige Schreibutensilien, das ist die gesamte Ausstattung der Parteizentrale.
Ach, guck, da ist die 69 auf der anderen Straßenseite. Und siehst du, das ist tatsächlich so ein Ladenfenster.
Tatsächlich, das Haus ist noch erhalten. Von hier aus ging die kommunistische Jugend Eis essen, wie Olga Benario mit einem Augenzwinkern berichtet, und boykottierte das Café, als der Besitzer seine Angestellten nicht nach Tarif bezahlte. Ihr Bericht ist nicht nur ein wichtiges Zeitzeugnis, sondern bringt den LeserInnen auch eine weniger bekannte Zeit im Leben der Kommunistin nahe, das so dicht wie dramatisch war.
Wenn wir an uns selbst denken mit 21, Gott, war ich da jung, dann ist es trotzdem eine ernsthafte junge Frau, die sehr gut berichtet über den alltäglichen Kampf der Berliner kommunistischen Jugend. Aber also wirklich voller Humor, voller Aktivismus, voller Hoffnung und voller, ja, so im Hier und Jetzt.
Berliner kommunistische Jugend heißt der Text von Olga Benario. Erschienen ist er im Verbrecherverlag, und Christine Listau, die Sie eben hörten, hat ihn aus dem Russischen übersetzt. Es gibt auch noch ein Vorwort von Anita Prestes, der Tochter von Olga Benario. Der Text hat 128 Seiten und kostet 18 Euro. In dem Buch, über das wir jetzt sprechen, geht es um Gewalt, auch gegen sich selbst bis hin zum Suizid, womöglich also ein aufwühlender Text. Auf den Gleisen heißt dieser Debütroman von Inga Machel, und gelesen hat das Buch für uns Helmut Böttiger. Was ist das denn für ein Roman, Herr Böttiger? Was für eine Geschichte erzählt Inga Machel?
Ja, das ist geradezu schulmäßig. Es geht um den Tod des Vaters. Das hatten Sie ja schon angedeutet. Selbstmord, Tod spielt eine große Rolle. Und der Protagonist, der Ich-Erzähler Mario, laboriert an diesem Selbstmord seines Vaters sehr lange. Der Vater hat sich vor ein ICE gelegt, auf den Gleisen, deshalb dieser Titel, der sehr assoziationsgeladen ist. Und Mario trifft 5 Jahre nach dem Tod des Vaters einen Obdachlosen, einen Junkie. Er sieht ihn zufällig, spricht nie mit ihm, und er hat die Fantasie, das ist der Wiedergänger des Vaters. Da kann er dann die Schuld am Tod des Vaters abarbeiten. Das ist im Grunde der Roman.
Und ist das denn aus der Perspektive von diesem Mario erzählt? Also ist man da immer so quasi in seinem Kopf nah am Protagonisten?
Ja, das ist in Ich-Form, so kurze Sätze, das hat etwas Atemloses, und das ist von daher so eine Überrumpelungsstrategie. Das hat so etwas, wo man hineingezogen wird. Dieser Ich-Erzähler zieht einen hinein in seine Welt voller Komplexe. Dieser Vater, der vor 5 Jahren gestorben ist, lodert immer wieder auf, und dann trifft er diesen Obdachlosen oder Quasi-Obdachlosen, den er P-Punkt nennt, und es ist klar, dass dieses P-Punkt auf Papa hindeutet. Und dieser P-Punkt ist plötzlich so eine Orientierungsfigur. Er spricht nie mit ihm, aber verfolgt ihn durch diese ganzen Brachen Berliner Situationen, so Parkhäuser und Hochhaussiedlungen, Einkaufszentren, also die ganze Kaputtheit von Marzahn, Reinickendorf, Wedding. Und merkwürdigerweise ist dieser P so ein Auslöser, dass er nochmal diesen Tod des Vaters imaginiert. Und das Zentrum besteht eigentlich darin, dass diese Kiffers- und Szene, Alk-Szene, die sich gegenseitig ständig Schlägereien liefern, dann natürlich heroinabhängig sind und die nächste Spritze wollen. Das wird sehr grell, sehr stark geschildert, und das ist im Grunde das Zentrum des Romans, dass diese Szenerie dieser quasi Obdachlosen, dieser Junkies in Berlin ganz kühl, distanziert, direkt in einfachen Sätzen geschildert wird.
Also schon so eine Art Sozialstudie auch, oder so Armut, Elend, Drogensucht, das ist ja auch was, was in der Gegenwartsliteratur relativ präsent ist gerade. Es gibt sogar den Begriff Klassismus. Dafür würden Sie den Roman da hineinordnen?
Ja, das war so eine Assoziation, was eigentlich das Zentrum dieses Romans ist. Und seit einigen Jahren gibt es ja dieses etwas merkwürdige Wort Klassismus. Das ist ja geprägt analog zu Rassismus. Und während Rassismus ist ja etwas, Hautfarben kann man nicht verändern, aber die Klassenzugehörigkeit kann man schon verändern. Das heißt, man kann sozial aufsteigen. Also diese Diskriminierungshaltung, die immer so etwas Moralisches auch mit sich bringt. Es ist ein bisschen schwierig, dieses Wort Klassismus, aber das ist ein Thema, das durch Frankreich, Didier Eribon, Annie Ernaux, auch in Deutschland jetzt große Konjunktur hat, während merkwürdigerweise ziemlich lange das gar keine Rolle spielte in der deutschen Gegenwartsliteratur, wo es immer nur um Bürgerkinder geht, die irgendwie über Mama, Papa schreiben und ihre Sozialisationsprobleme. Das ist hier jetzt was ganz anderes. Jetzt wird wirklich dieses Drogenmilieu genau scharf ausgeleuchtet, sehr grell und ein bisschen auch mit sehr kräftigen, starken Farben. Also es wird immer noch eins draufgesetzt. Genauso wie die Szenerie im Elternhaus. Der Vater hat sich umgebracht, aber die Schwester des Vaters zum Beispiel hat sie auch 17 Mal probiert, sich umzubringen. Sie hat dabei genau 15 Mal mit dem Messer auf sich eingestochen und in der Familie gibt es noch andere Selbstmorde. Also es wird immer noch eins draufgesetzt, genauso in diesem Kiffer- und Junkie-Milieu, das ist eigentlich eine sehr erwartbare Schilderung, weil man das, wie wenn man eine Vorabendserie ausgestalten möchte, da würde man genau zu solchen Bildern greifen. Wobei die Autorin ihr Handwerk sehr gut beherrscht. Die Sätze sind knallhart. Sie drückt da schon so ein Gefühl aus. Also handwerklich ist es bei allem gut gemacht.
Aber es ist ja auch ein kurzer Text, ich glaube 130 Seiten oder so. Und wenn Sie sagen, da wird immer noch eins draufgesetzt, dann scheint es ja extrem konzentriert zu sein. Hat Sie das überzeugt? Wie ist denn Ihr Fazit?
Ja, konzentriert ist ein schwieriges Wort. Also es wird schon so mit Übersteigerungseffekten, Überwältigungseffekten gearbeitet, vor allem in diesem sozialen Milieu. Der Kern ist, dass der Selbstmord des Vaters in dieser obdachlosen Figur, dieses Junkie P, dann nochmal auftaucht. Und diese Verknüpfung zwischen dem Vater und diesem Junkie P, das ist die Grundidee des Romans. Und ich muss sagen, das hat mir nicht so richtig eingeleuchtet, weil diese Familie in der DDR, die ist eher psychisch zerrüttet und dieses vollkommen abgestürzte, kaputte soziale Milieu im gegenwärtigen Berlin, das ist so eine Art Aufarbeitung des Schuldkomplexes des Ich-Erzählers, aber das wirkt mir sehr gewollt, gesucht. Trotz aller handwerklichen Geschicklichkeit ist da, glaube ich, die Grundidee ein bisschen zu gewollt und zu angestrengt.
Helmut Böttiger über den Debütroman von Inga Machel, Auf den Gleisen heißt das Buch, erschienen beim Rowohlt Verlag. Es hat 153 Seiten und kostet 22 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Gabriele Michel und ich bin 68 Jahre alt und arbeite als Publizistin, aber nur freiberuflich. Und für meine Tochter, die in Politik und Soziologie studiert, habe ich mir die Emilia Roach gekauft. Der Obertitel ist Das Ende der Ehe und der Untertitel ist Für eine Revolution der Liebe. Und ich muss sagen, ich habe das in einem Wochenende wirklich verschlungen, weil sie einerseits sehr viele feministische Inhalte sehr konzentriert nochmal darstellt. Und die Grundthese ist, wir werden das Patriarchat nicht los, solange wir die Ehe akzeptieren, weil die Ehe eine der Säulen ist, wo die ganzen Muster, mit denen Männer und Frauen miteinander umgehen, wo die immer wieder zementiert und wiederholt werden. Und sie macht das einerseits mit einer guten historischen Analyse und andererseits bekennt sich auch dazu, dass sie ihre eigene Trennung von dem Vater ihres Sohnes verarbeitet. Und sie hat so eine Art, ohne gehässig zu sein oder sie nimmt kein Blatt vor den Mund, aber bleibt immer fair. Und das hat mir total gefallen. Also ich finde das ein inspirierendes Buch. Auf jeden Fall nicht nur bei Ehepartnern sinnvoll, wenn man es liest.
Gabriele Michel liest in Freiburg das Buch Das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe. Feministische Impulse für die Abschaffung einer patriarchalen Institution von Emilia Roach. Erschienen ist das Buch beim Ullstein Verlag. Es kostet 22,99 Euro. Ein echter Kinderbuchklassiker ist Selma Lagerlöfs Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Die Geschichte ist unzählige Male für Film und Hörfunk adaptiert worden und jetzt gibt's ihn auch als Kinderoper auf der Bühne der Komischen Oper in Berlin und in Zusammenarbeit mit dem Verlag Speaklow ist das Ganze auch als Hörbuch erschienen. Andi Hörmann hat sich das Stück angehört.
Ich weiß, wer ich bin, wie ich bin. Was ich bin. Ich bin Nils Holgersson, Nils Holgersson.
Der kleine Junge, der sich zusammen mit einer Schar Gänsen auf eine abenteuerliche Reise durch Schweden macht und dabei Selbstvertrauen und Freundschaft findet. Zu Beginn ist Nils Holgersson jedoch ein faulenzender Tagträumer. Er drückt sich vor der Arbeit auf dem Bauernhof seiner Eltern, ärgert die Tiere und vergisst sie manchmal auch zu füttern.
»Ach, verschwinde, Marten, hau ab!« rief Nils und schleuderte Martens Futternapf quer durch die Küche. »Schnatt, schnatt, 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 schnatt!« empörte sich Marten und watschelte schleunigst davon.
Als er dem kleinen Wichtel Wille Wette begegnet, nimmt die Geschichte eine fantastische Wendung.
»Haha, hab ich dich! He, lass mich sofort frei!« schrie der Wichtel. »Ich denk nicht dran. Meine Eltern werden staunen, wie toll ich bin. Ein echter Wichtelfänger.«
Nils Holgersson wird von Wille Wette selbst in einen Wichtel verwandelt. Von nun an ist er winzig klein, versteht die Sprache der Tiere und macht sich mit der Hausgans Marten und einer Schar Wildgänse auf eine abenteuerliche Reise. Die Literaturnobelpreisträgerin Selma Lagerlöf hat sich die Abenteuer des Nils Holgersson Anfang des 20. Jahrhunderts ursprünglich als Schulbuch ausgedacht, um Kindern ihre Heimat Schweden geografisch näher zu bringen.
Nils, lass uns jetzt mit den Wilden nach Norden fliegen. Wir bleiben den Sommer über bei ihnen und im Herbst bringe ich dich heim. Ich lasse dich niemals, niemals im Stich. Ich achte sorgsam. Auf dich, Gänse-Ehrenbord. Ich werde dich nicht verlassen, ich dich nicht heil nach Hause gebracht habe.
Lappland, das wäre toll.
Hilfst du mir, dann helf ich dir. Unschlagbar, Gänse, stark sind wir.
Die komische Oper Berlin hat Nils Holgersson 2023 in Zusammenarbeit mit dem Verlag Speak Low als Kinderoper inszeniert und als Hörbuch veröffentlicht. Der Fokus liegt dabei mehr auf der Ermutigung zur Selbstfindung als auf Landeskunde aus der Vogelperspektive. Die Solisten interpretieren das Libretto mit leichtfüßiger Finesse. Das passt sehr gut zur Spielfreude im reifen Erzählton der Schauspielerin Katharina Marie Schubert.
Ich bin Smirre der Fuchs, gerissen und schlau, kenne Wälder und Felder ganz genau. Ich geh mit offenen Augen herum, ich wittere alles, ich bin ja nicht dumm. Psst, psst,
psst, psst. Smirre der Fuchs schlich sich behende an die schlafenden Gänse an und schnappte sich die kleine Kusi. Kusi schrie lauthals um Hilfe. Nils und alle Gänse fuhren aus dem Schlaf hoch und sahen entsetzt, wie Smirre Kusi packte und mit ihr davonlief.
Das Booklet zur Veröffentlichung ist zusätzlich noch als Bilderbuch mit ein paar wenigen Textausschnitten gestaltet. In warmen Pastelltönen, illustriert von Anne Hofmann. Diese zwar nur auf wenige Abenteuer reduzierte Inszenierung von Nils Holgersson als Kinderoper ist ein leichtes Hörvergnügen für die ganze Familie. Auch wenn an manchen Stellen mit etwas viel Pathos musikalisch fast zu dick aufgetragen wird.
Ich bin Nils Holgersson.
Andi Hörmann über die Operanfassung von Selma Lagerlöfs Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen, erschienen als CD bei Speak Low für 12 €.